Vielen Dank, ihr Lieben, für diese passenden Lieder, die uns schon sehr hingeführt haben zu unserem Thema. Lass mich mit einer kurzen Begebenheit beginnen. Ich habe einen kleinen Bruder, ich habe mehrere kleine Brüder, also wir sind Tausende, also die Adams, nicht wirklich, aber eine Großfamilie. Und dieser kleine Bruder arbeitet bei Volkswagen, nicht erstaunlich, wenn man aus Wolfsburg kommt, er arbeitet dort im Großrechenzentrum bei VW. Da sind dann so Leute unterschiedlicher, mit unterschiedlichen Professionen in einem Team und die betreuen dann so einen bestimmten Bereich. Und er erzählte eine sehr interessante Geschichte, als er da begann bei diesem Großrechenzentrum. Also man muss sich das vorstellen, das ist so ein Hightech-Arbeitsbereich. Ja, und dann hatten sie da ein technisches Problem und sie bekamen das alle nicht geritzt. Ja, keiner wusste, wie kriegen wir diesen Computer wieder zum Laufen gebracht, dass er das tut, was er soll. Das müssen wir uns jetzt nicht so einen kleinen Computer vorstellen, sondern das ist ja ein recht großer Raum, der da gefüllt ist mit technischen Anlagen. Ich verstehe da auch nichts von, deshalb will ich gar nicht den Eindruck erwecken. Ja. Und sie sind da mit einem Team von etwa 6 Spezialisten aus unterschiedlichen Kompetenzkreisen, stehen sie davor und versuchen, den Computer wieder zum Laufen zu bringen. Und es gelingt ihnen nicht. Und sie haben so einen älteren Herrn in ihrem Team, oder damals zumindest gehabt, der sagt auf einmal, gib mal folgenden Befehl ein. Und er nennt einen Befehl, den kannten die Typen, die gerade von der Hochschule kamen und IT oder Elektrotechnik oder sonst was studiert haben, kannten den alle nicht. Und die sagten, was ist das denn für ein Befehl? Und er sagt, der ältere Herr in dem Team, ist doch egal, gib ihn einfach mal ein. Und sie geben ihn ein und auf einmal, wie von Geisterhand, simsalabim, beginnt das Ding zu laufen und der Computer fängt sich und arbeitet wieder. Und alle schauen auf diesen älteren Herrn und sagen, was hast du gemacht? Was ist das für ein Befehl? Und da grinst er nur und sagt, ach ihr Jungkerle, ja, ihr kommt von der Uni. Aber ich bin mit den Dingern groß geworden. Als ich gelernt habe, hatten wir Lochkarten. Ja. Und der Computer läuft genauso wie mit den Lochkarten. Ihr wisst das nur nicht mehr. Und das war einfach ein Befehl aus alter Zeit. Und er hat sich schon gedacht, in diese Sphären taucht ihr nicht ein. Sie zuckten mit der Schulter und sagten, naja, dann ist das wohl so, ist ja egal, das Ding läuft, mehr wollten sie halt nicht. Ja. Wissen der älteren Generation, das weiterzugeben ist kostbar. Es wird in unserer Wirtschaft auch mehr und mehr geschätzt. Also eine Begründung von Altersteilzeit ist ja, dass man das Know-how in den Betrieben lässt. Wissen der älteren Generation, das weiterzugeben. Das ist ein Prinzip, das zieht sich durch alle Generationen durch. Es ist schade, wenn der jüngeren Generation das Wissen und die Erfahrung der älteren Generation nicht zur Verfügung steht. Ja. Man nannte das früher Unterweisung oder bei den Frommen nannte man das Jüngerschaft. Das ist alles von gestern. Heute heißt das natürlich Mentoring. Ja, und Mentoring ist ein Instrument in der Personalentwicklung. Wenn wir von Mentoring reden, sind wir so halb okkult unterwegs. Es greift zurück auf die griechische Mythologie, ja, auf Odysseus. Der war ja unterwegs und musste dann so in so einer 10-jährigen Tour in der Auseinandersetzung mit den Göttern und Halbgöttern so ganz viele besondere Herausforderungen überwinden, um dann in die Sphäre der Halbgötter aufgenommen zu werden. Und dieser Odysseus als Jungspund war kräftig und geschickt und alles, aber er wäre aufgeschmissen, hätte er nicht einen älteren Freund und Berater zur Seite gehabt, der ihn mit den Erfahrungen eines ganzen Lebens versorgt und immer wieder gute Ratschläge gab. Also so die griechische Mythologie. Und der Typ hieß Mentor. Da kommt unser Wort Mentoring von her. Ja, das kann man drüber diskutieren. Ja. Dürfen wir so eine halbokkulten Begriffe gebrauchen? Ist egal. Das ist nicht unser Thema. 1. Korinther 8 lesen, wenn dich das interessiert. Für uns gilt, also da kommt dieser Begriff her und es meint in der Tat, das Wissen der älteren Generation, das fand ich sehr passend, diese Grafik, das Wissen der älteren Generation, der jüngeren Generation so zur Verfügung stellen, dass sie gedeihen kann. Und das ist ein geistliches Prinzip, das wir bei Paulus sehr häufig finden, besonders im 1. und 2. Timotheusbrief. Im 2. Timotheusbrief fast noch ausgeprägter als im 1. Timotheusbrief. Und heute Morgen wollen wir uns mit einer Passage beschäftigen, in der Paulus als Mentor, als erfahrener geistlicher Diener, dem jungen Timotheus Tipps gibt, als geistlicher Leiter. Und deshalb habe ich die Botschaft ganz schlicht überschrieben mit den Worten Tipps für geistliche Leiter oder solche, die es werden wollen. Jetzt sitzen wir hier und sagen, naja, eben haben wir von Demut gehört. Wenn jemand von uns sagen würde, ich möchte mal ein geistlicher Leiter werden, dann denken wir sofort, wie frevelhaft, ja? Wie hochmütig ist das denn? Nein, ist es nicht. In der Bibel, in 1. Timotheus 3, Vers 1, wird das sehr positiv gewertet. Ja. Wer ein geistliches Leitungsamt begehrt, der begehrt eine schöne Aufgabe, so steht es da. Ja, und du sagst, toll gemacht, wenn du das möchtest. Ja, das heißt, du begehrst dann ja auch all die Qualifikationen und Verantwortlichkeiten und Besonderheiten mit, die damit verbunden sind. Und jetzt gibt der Paulus aus dem reichhaltigen Schatz seine Erfahrung, dem Jungspund Timotheus Tipps, damit er seine Arbeit gut machen kann. Der junge Timotheus, der noch wachsen muss. Ja, wir wissen nicht, wie alt Timotheus war, das Wort, das Paulus gebraucht, um Timotheus zu beschreiben, skizziert einen Mann unter dem 40. Lebensjahr. Also alle, die über 40 sind, vergesst das mit dem Jungsein, dann ist die letzte Latte gerissen. Ja, aber das ist so die Begrifflichkeit. Das kann auch ein Teenager beschreiben, aber bis maximal zum 40. Lebensjahr. Wir finden diesen Text in 1. Timotheus 5, die Verse 21 bis 25. Dort schreibt Paulus Folgendes: Ich mahne dich inständig vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du dich daran hältst ohne Vorurteil und niemanden begünstigst. Die Hände lege niemandem zu bald auf. Habe nicht Teil an fremden Sünden. Halte dich selber rein. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm auch ein wenig Wein dazu, um des Magens Willens, weil du oft krank bist. Bei einigen Menschen sind die Sünden offenbar und gehen ihnen zum Gericht voran, bei einigen folgen sie aber auch nach. Desgleichen sind auch die guten Werke stets offenbar und die anderen bleiben auch nicht verborgen. Es wirkt wie eine Auflistung von Einzelaufforderungen. Eingebettet ist es in Kapitel 5 in den Gesamtbereich Verantwortlichkeiten der Ältesten. Also die, die Verantwortung tragen. Kapitel 5. In den ersten zwei Versen spricht es von dem Ton der Ermahnung. Dann die Verse 3 bis 16, da geht es um diakonische Aufgaben mit den Witwen. Und ab Vers 17 geht es dann um die Verantwortlichkeiten, die Älteste nun so haben. Und aus diesem Bereich ist unser Text herausgegriffen. Und Paulus spricht verschiedene Verantwortungen an. Und deshalb ist meine erste Ableitung: Tipps für geistliche Leiter, übernehme Verantwortung. Nun, Verantwortung ist ein komisches Wort. Wenn wir in das Neue Testament hineinblicken, dann gibt es das Wort in dem Sinn, wie wir es gebrauchen, gar nicht. Das ist eines der Worte, wo man sagen muss, die deutsche Sprache ist stellenweise so gut. Ja. Verantwortung ist ein exzellentes Wort im Deutschen. Verantwortung meint, jemand will Antwort von dir, ob deines Tuns. Jemand will Antwort von dir und mir, ob unseres Tuns. Und das ist ein zutiefst biblisches Prinzip. Wir finden das gleich in den ersten Seiten der Bibel. Gott kommt und will Antwort von Adam. Adam, wo bist du? Er sagt, ich habe dir die Welt gegeben, um sie zu bebauen und bewahren. Das ist dein Auftrag. Was machst du mit ihr? Die Bibel spricht sehr häufig davon, dass Gott auswerten und beurteilen wird. Jemand möchte Antwort von dir, ob deines Tuns. Ja, und das ist sehr bezeichnend. Ja, wenn Paulus als Mentor Angaben gibt dem jungen Spund, dann richtet sich das an Personen, die Verantwortung übernehmen wollen. Ich sage den Satz nochmal, der schlachtet ein paar heilige Kühe. Mentoring richtet sich an Personen, die Verantwortung übernehmen wollen. Ja, bei uns hat sich Mentoring so entwickelt, dass das, ja, ich begleite dich mal ein bisschen, bis du geistlich selbstständig läufst. Das scheint nicht die paulinische Perspektive zu sein, sondern die, die Verantwortung übernehmen wollen für Jesus, da sollten wir ein Stück des Weges mitgehen und ihnen auf dem Weg helfen. Übernehme Verantwortung. Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Also man ist so überrascht, was Paulus hier sagt, welche Instanzen er aufruft. Und er macht deutlich, der Himmel ist besorgt vor Gott, vor Jesus, vor den Engeln, dass du alles tust, was ich dir aufgetragen habe, wenn es um Verantwortlichkeiten dem anderen gegenüber geht. Und er ruft in Erinnerung, lieber Timotheus, der Himmel, Gott selbst beobachtet, was du tust. Und deshalb richte deinen Dienst so aus, dass du Antwort geben kannst, wenn Gott fragt. Habe nicht so sehr Furcht vor Menschen. In erster Linie im geistlichen Dienst bist du Rechenschaft vor Gott schuldig. Wenn du dich an dem Urteil der Menschen orientierst und dich von ihnen abhängig machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich geistlich verrennst, groß. Wir finden das auch in Galater 1 beispielsweise, dass Paulus sagt, diene ich jetzt Menschen oder Gott zuliebe. Der Himmel ist besorgt ob dessen, was du tust, Timotheus. Achte darauf, dass du dort nicht deinen guten Ruf verlierst. Hier eingebettet in den Kontext wird deutlich, am besten verhindert man die Einsetzung von unbrauchbaren Ältesten, indem man niemandem die Hände zu schnell auflegt. Achte darauf, wen du als geistlichen Leiter einsetzt, denn Gott wacht über seine Gemeinde. Das ist der Hintergedanke. Dann als zweites, deine Handlungen haben Folgen für dich und andere. Paulus spricht davon, lege niemandem die Hände zu schnell auf. Ja, in unserer Kultur ist Hände auflegen eher ungewohnt. Bei den Christen kennt man das noch, bei der segnenden Haltung beispielsweise. Hände auflegen ist etwas, das aus dem Alten Testament abgeleitet ist und in die christliche Gemeinde als Gepflogenheit übergegangen ist. Wenn ein Tier geopfert wurde, dann legte der Opfernde die Hand auf den Kopf des Tieres und machte damit deutlich, du wirst eins mit mir und ich mit dir. Du trägst meine Schuld. Das ist der Sinn der Handauflegung. Ich werde eins mit dir. Ja. Ich verbinde mich mit dir in dieser Sache. Und Paulus macht deutlich, wenn du öffentlich als Leiter Timotheus jemandem einfach so die Hand auflegst, das ist von Bedeutung, mach das nicht. Du hast Verantwortung für dein Tun. Denn Fehlentwicklungen in deinem Verantwortungsbereich haben dann auch mit dir zu tun. Timotheus, wenn du einen falschen Einsatz als Ältester, dann trägst du die Verantwortung. Du kannst nachher nicht sagen, ist mir doch egal. Ja, ich habe den eingesetzt, soll der doch vom Herrn verantworten, was er tut. Nein, du bist mit beteiligt und dein Tun ist von Bedeutung. Und du kannst nicht vor Gott sagen, habe ich nichts mit zu schaffen. Ja, ich bin die Schweiz, ich bin neutral, der andere macht, was er will. Nein, Gott ruft uns in Verantwortung. Und das fordert mich heraus, muss ich sagen, wenn ich das lese. Habe nicht Teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst rein. Du bist verantwortlich für dein Tun, auch für die Folgen, die aus anderen daraus, für die anderen daraus erwachsen. Und mir fällt auf, wir sind Meister im Schuldabschieben. Da fallen mir Sätze ein wie, ja, ich habe das gemacht, aber das müsst ihr doch verstehen, weil. Und dann kommt irgendeine Erklärung und die ist vielleicht sogar gut. Ihr müsst das ja verstehen, weil ich war schon müde. Ich kam von der Arbeit und meine Kollegen haben genervt und deshalb habe ich euch alle angeschnauzt. Ja. Oder ihr müsst das verstehen, der Klassiker, ich hatte so eine schwere Kindheit. Ja. Habe einen älteren Bruder, der war immer fies zu mir. Und deshalb darf ich heute auch fies zu anderen sein. Und wir sind Meister im Erklärungen finden, warum die Schuld bei uns nicht so schwer wiegt. Und diesen Zahn zieht Paulus dem Timotheus und sagt, nein, wenn du einen Ältesten einsetzt, du bist verantwortlich. Dich wird Gott fragen. Also solche Umstände sind natürlich von Bedeutung. Aufgepasst, das kommt einer meiner Lieblingssätze. Solche Umstände erklären, warum wir so handeln. Aber sie entschuldigen das nicht. Schuld bleibt Schuld. Und jeder von uns kann rumlaufen und solche Erklärungen nennen. Schuld bleibt Schuld. Timotheus, Wenn du einen falschen einsetzt, dann hast du Schuld auf dich geladen. Und Gott wird dich fragen, weil du Verantwortung hast. So wie jeder von uns Verantwortung für sein Tun hat. Ich las dazu mal eine Geschichte, die ich ganz interessant fand. Ein junges Mädel geht zum Brunnen Wasser holen. Und der Brunnen ist ziemlich weit und es ist heiß. Ja, und sie schöpft ihr Wasser und ist müde und denkt sich, ach, bevor ich nach Hause gehe, da wartet eh nur Arbeit auf mich. Ich setze mich hin und ruhe mich noch ein bisschen aus. Sie lehnt sich also gegen das Gestänge des Brunnens und ruht sich aus und schläft ein. Und hat einen wunderschönen Traum. Jetzt erzählt die Geschichte, wie sie dort stand. Da entdeckt das Schicksal, das Mädel ist in Gefahr. Und das Schicksal schiebt eine alte Frau heran und diese alte Frau weckt dieses junge Mädel und sagt, steh auf, Kind. Das ist gefährlich, was du machst, auf dem Brunnenrand sitzen zu schlafen. Da sagt die Kleine, ach, wieso weckst du mich? Ich habe so gut geschlafen. Ja, und ich hatte so einen schönen Traum. Und die Frau antwortet ihr, wenn du schlafend in den Brunnen fällst und ertrinkst, dann ist wieder das Schicksal schuld. Aber du bist schuld, weil du dich hier auf den Brunnen gesetzt hast. Ja. Und diesen Satz fand ich so gut. Du bist schuld, weil du dich auf den Brunnenrand gesetzt hast. Das ist dein Part. Und für den trägst du Verantwortung. Und das sollten wir uns in Erinnerung rufen, Leute. Bei Auseinandersetzungen, bei Schwierigkeiten, auch bei Zwistigkeiten sollten wir fragen, welche Verantwortung habe ich? Vielleicht hat der andere 70% der Schuld, aber ich habe immer noch 30. Für die bin ich verantwortlich. Das kann ich nicht sagen, der ist doch viel schlimmer. Davon reden wir nicht. Den wird Gott nach Antwort fragen, aber Gott wird mich für meinen Part um Verantwortung fragen. Wenn du einen falschen Ältesten einsetzt, Timotheus, dann bist du verantwortlich für den Akt des Einsetzens. Und aus dieser Nummer lasse ich dich nicht raus. Von daher, übernimm Verantwortung. Übernimm sie. Aber sei dir darüber im Klaren, Gott will Antwort vor dir. Ich ermahne dich vor Gott, vor Jesus und vor allen Engeln, dass du diese Verantwortung dann auch wahrnimmst und nicht von dir schiebst. Das fällt mir auf in diesem Punkt. Eine zweite Empfehlung. Man muss fast schmunzeln, wenn man das liest. Achte auf dich selbst. Bewahre dich selbst rein, scheint die Brücke zu sein, von dem Ältesten hin zu Timotheus. Und während er eben noch von den ganz großen Linien des geistlichen Lebens sprach, von geistlicher Leitung und dergleichen mehr, haben wir in Vers 23 auf einmal diese ganz persönliche Weisung. Und da merken wir schon, bei Paulus bedeutet Mentoring nicht nur den Dienst vor Augen zu haben, sondern auch die Person, wie es ihr geht. Vers 23, trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens Willens, weil du oft krank bist. Ja. Und hier lässt sich Verschiedenes ableiten. Paulus hilft ihm in einem liebevollen Rat ganz persönlich auf die Sprünge und er macht deutlich, lieber Timotheus, der Körper sollte nicht vernachlässigt werden. Der Körper stellt für alle Diener Christen ein gewisses Risiko dar. Zwar sollten körperliche Belange nicht überbetont werden, jedoch wird deutlich, wer den Körper vernachlässigt, betreibt Raubbau am Kapital Gottes. Der Körper ist etwas, was der Herr uns geschenkt hat. Und deshalb, Timotheus, darf es dir nicht egal sein, wie es deinem Körper geht. Habe Acht darauf. Ich leite als Zweites ab aus diesem Text, medizinische Hilfe sollte beansprucht werden. Der Apostel wollte nicht, dass Timotheus mit seiner Gesundheit spielt und deshalb ermutigt er ihn, Wein zu trinken. Wein galt damals wie heute als ein etwas nobleres Getränk. Im Normalfall trank man Wasser, weil Cola noch nicht erfunden wurde, trank man also Wein, wenn man schön haben wollte. Ja. Aber im Normalfall war es auch so, das Wasser war nicht so sauber wie das Leitungswasser, das aus unserem Wasserhahn heute kommt, sondern das war häufig durchsetzt von unterschiedlichen Bakterien und führte dazu, dass es Durchfallerkrankungen gab. Und so war es üblich, Wasser und Wein zu mischen, weil Wein alkoholhaltig war und damit im gewissen Sinne eine desinfizierende Wirkung hatte. Aus dem Alten Testament gab es das sogenannte Nazirea-Gelöbnis. Das heißt, Menschen, die Gott besonders dienen wollten, verpflichteten sich eine Zeit lang, gewisse Speisen zu meiden, gewisse Getränke zu meiden, ihre Haare nicht zu schneiden. Simson war zum Beispiel so einer. Ja. Und wahrscheinlich hat Timotheus an diesem Nazirea-Gelübde, das eine besondere Nähe zu Gott ausdrücken wollte, Maß genommen. Ja, er verbat es sich, Wein zu trinken. Und Paulus sagt, Timotheus, du bist gesundheitlich in einer Situation, trink mal ruhig Wein. Es hilft dir. Es war das klassische Mittel, wie man damals gegen verunreinigtes Wasser nun mal medizinisch vorging und gegen diese Bakterien, die man damals dann in sich trug. Dass das heute ein bisschen anders angegangen werden kann, ist nochmal eine andere Baustelle. Dann lerne ich hier auch in diesem Text, Weinkonsum bedarf der Beschränkung. Ja, in zweierlei Hinsicht. Paulus sagt, trink ein wenig Wein. Manchmal wird diese Stelle zitiert und gesagt, so, jetzt nehme ich eine Bottle und kipp mir einen hinter die Bunzen. Da sagt Paulus, nee, so läuft das nicht. Ja, ein wenig, begrenzt. Es passt auch sehr gut zu Epheser 5, Vers 18. Dort steht ein ganz grobes Wort, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt. Das heißt, die Begründung ist, wenn du dich besäufst, das Wesen, das daraus erwächst, das ist mit Sünde behaftet. Also unkontrollierter Alkoholkonsum wird im Neuen Testament ganz deutlich verurteilt. Aber begrenzt winkt Paulus das hier durch. Trink ein wenig und dann der Zweck um deines Magens willen, weil es gut ist für dich. Unwohlsein habe ich das hier genannt. Das Wort, das hier im Grundtext steht, ist auch ein Wort, das es in unsere Medizin geschafft hat, also in unser medizinisches Vokabular. Eine Person, die ein schlechtes Immunsystem hat und ganz schnell krank wird, also jede Grippe und jede Hustenwelle mitnimmt, die so durchs Land zieht. Timotheus war so einer. Ja, keine Grippewelle ohne Timotheus. Und deshalb sagt Paulus, du bist anfällig. Ja, achte darauf. Aber wenn ich das lese, dann stelle ich auch fest, dieser persönliche Tipp passt sehr gut zu dem Eingebettetsein, wie das Neue Testament überhaupt von Verantwortlichkeiten über den Körper spricht. Ich habe das irgendwann schon mal in einer anderen Botschaft erwähnt, deshalb werde ich das nur ganz kurz betonen heute. Die Bibel setzt verschiedene Verantwortlichkeiten, in denen du und ich stehen, und da erwartet Gott, dass wir diesen Verantwortlichkeiten Rechnungen tragen. Hier begegnen wir dem. Das ist jetzt auch eine anthropologische Aussage. Wir sind in erster Linie Mensch, in zweiter Linie Mann oder Frau, in dritter Verantwortungsinstanz, wenn wir denn auf der Familienbaustelle unterwegs sind, Ehepartner, in vierter Instanz Vater oder Mutter, in fünfter Instanz Angestellter, in sechster Instanz Gemeindemitarbeiter. Ja, das sind, glaube ich, so die Prioritätenfolge der Verantwortlichkeiten, wie die Bibel das nennt. Da könnte man jetzt lange drüber sprechen. Ich möchte das nur kurz herausgreifen. Mir fällt auf, eben noch in Vers 21 und 22 spricht Paulus darüber. Ja, Timotheus, du als geistlicher Mitarbeiter in Verantwortung, worauf solltest du achten? Und auf einmal in Vers 23 spricht er darüber. Und es wird deutlich, diese Verantwortlichkeiten, Timotheus, die kannst du nicht von dir weisen. Du kannst nämlich nicht mit einer Verantwortlichkeit, ich bin ja geistlich so eingespannt, die andere Verantwortlichkeit, ist doch wurscht, wie es meinem Körper geht, auflösen. Die Bibel stellt uns in Verantwortung, auch für unseren Körper. Ja, und das heißt ganz schlicht, dass wir uns ordentlich ernähren. Das heißt, dass wir genug schlafen. Das heißt, dass wir uns ordentlich anziehen. Das heißt, dass wir genug Bewegung haben, auch Sport. Das heißt, wenn wir krank sind, dass wir zum Arzt gehen und versuchen, unserem Körper zu helfen, dass wir Krankheiten nicht verschleppen. Ja. Du hast Verantwortung für deinen Körper. Denn wenn du diese Verantwortung nicht ausfüllst, wird die nächste auch nicht hinhauen. Ja, ich als Mann oder du eben als Frau, je nachdem, in welcher Rolle du unterwegs bist. Das heißt, mit Geschlechtlichkeit, mit Sexualität, mit Rollenverständnis. Ja. Wenn dein Körper nicht belastbar ist, dann wirst du auch als Ehemann in der nächsten Verantwortung nichts taugen. Und wenn du als Ehemann schlagseitig läufst, dann wirst du auch als Vater schlagseitig laufen. Dann wird auch dein Arbeiten davon betroffen sein. Dann wird deine Verantwortung in der Gemeinde auch davon betroffen sein. Die Dinge sind nicht gelöst voneinander. Es kann sein, dass ich in der letzten Predigt, ich weiß ja nicht mehr, wann ich drüber gepredigt habe, über diesen Sachverhalt, folgendes Beispiel gebraucht habe. Das steht mir hier so vor Augen. Wir hatten einen Schüler, der war ein bisschen älter, schon um die Welt gekommen, ja, und bewarb sich dann als Schüler an der Bibelschule Brake. Wurde auch genommen und war echt gut. Ja, die ersten zwei Semester hat er super abgerissen. Und am Ende des dritten Semesters wurde der Mann problematisch. Ja, und zwar in vielen Bereichen. Es war ein starker Leistungsabfall zu erkennen in seinen schulischen Leistungen. Im Zwischenmenschlichen, im engen Zusammenwohnen war der Mann schwierig. Da hatte sich Konflikte. Bei der praktischen Arbeit taugte der nichts mehr. Und als wir dann als Mitarbeiter darüber sprachen, wie helfen wir dem, dann haben ganz viele gesagt, also irgendwo muss er doch ein geistliches Problem haben. Und für mich war das so erleuchtend. Wir hatten eine ältere Mitarbeiterin, die sagte, lass mich mal mit dem reden, ich kläre das. Sie war Sozialarbeiterin von Beruf und tatsächlich, sie sprach mit ihm und nach ein paar Tagen war der Mann wieder aufgestellt. Der leistete wieder, er war wieder freundlich, sah wieder aus wie ein Mensch. Ja, und wir haben gefragt, sag mal, was hast du dem erzählt? Ja, und ich dachte so, welche Bibelstelle wird sie wohl aufgesagt haben? Ja, aber die hat ganz schlicht gesagt, naja, ich habe gefragt, was liest du denn? Und er hatte die Biografie von Hudson Taylor gelesen. Und Hudson Taylor stand morgens um 4 Uhr auf und hat gebetet und die Bibel gelesen bis um 6. Und hat gesagt, das will ich auch, so viel ist mir Jesus wert. Und da merkt man, der Typ hat Schneid gehabt, der hat das durchgezogen, jeden Morgen. Also um Mitternacht ging der zu Bett und um 4 Uhr stand er auf und wenn die anderen Schüler sich berappten, dann hatte der schon 2 Stunden mit dem Herrn durch. Was er nicht gelesen hat, war, dass Hudson Taylor sich nachmittags nochmal für 2 Stunden hingelegt hat. Ja. Und die ältere Mitarbeiterin, die sagte dann ganz schlicht, pass auf, Junge, 22 Uhr gehst du ins Bett und vor 6 Uhr darfst du nicht aufstehen. Ja, stille Zeit hin, stille Zeit her. Du willst hier nachlegen, aber du hast hier das Problem. Und als er wieder geschlafen hat, dann wurde er wieder ganz normal und leistungsfähig. Das ist das Prinzip, wovon Paulus spricht. Und nun gibt es immer mal wieder Zeiten, da haben wir beruflich Stress und schlafen nicht. Ja, und das ist auch nicht schlimm, wenn das ein paar Tage anhält. Wenn du aber merkst, über Wochen hält sich dieser Prozess an. Aufgepasst, dann sagt Paulus dir, übernimm Verantwortung für deinen Körper, den Gott dir gegeben hat, der kostbar ist. Du musst was ändern, denn wenn du nichts änderst, wird dein Körper das ändern. Irgendwann wird er die Reißleine ziehen und dann bist du sehr herausgenommen. Achte darauf, Timotheus, achte auf dich selbst. Und einen dritten Gedanken möchte ich an dieser Stelle einstreuen, den ich aus dem Text ableite. Sei sensibel für Schuld. Nach der persönlichen Bemerkung kehrt Paulus nun wieder zu seinem Hauptthema zurück und er spricht davon, was gilt es zu beachten, Timotheus, wenn du andere geistliche Leiter einsetzt und begleitest. Und das Prinzip, das er nennt, ist ein Prinzip, das wir in der Bibel oft finden. Jesus gebraucht das häufig. Er spricht davon, was im Herzen eines Menschen drin ist, das kommt raus. Manchmal sehr schnell, manchmal nach und nach. Aber beobachte die Menschen, die dir anbefohlen sind. Was kommt raus? Denn was rauskommt, ist im Herzen drin. Ja. Jesus bringt das in Lukas 6, Vers 24 sehr treffend auf den Punkt, indem er sagt, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und aus dem Herz heraus kommen gute Gedanken und böse Gedanken. Was drin ist, kommt raus. Und ähnlich formuliert Paulus das hier. Bei einigen Menschen sind die Sünden offenbar und gehen ihnen zum Gericht voran. Bei anderen folgen sie auch nach. Desgleichen sind auch die guten Werke stets offenbar. Und die anderen bleiben auch nicht verborgen. In Lukas 6 sagt Jesus, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem Schatz seines Herzens und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ja. Paulus sagt das mit folgenden Worten: Die Sünden mancher sind offenbar und kommen vorher ins Gericht. Also Gericht meint hier nicht das ewige Gericht, wenn Gott mal auswerten wird, sondern wenn du, Timotheus, urteilen musst, wen setze ich als geistlichen Leiter ein? Achte drauf, bei manchen ist das so offensichtlich, sie sind nicht geeignet für dieses Amt. Dann setz ihn auch nicht ein. Aber dann gibt es auch andere Leute, die setzt man ein und die Sünden folgen ihnen nach. So nach und nach merkt man, irgendwie passt das mit dem nicht. Ja? Aber offensichtlich ist, was drin ist, kommt raus. Und das Gleiche gilt auch für gute Taten. Was drin ist, kommt raus, ihr Lieben. Ja, hier ein arabisches Sprichwort, bringt das nach meinem Dafürhalten sehr gut auf den Punkt. Und zwar sagt es: Eine schwarze Ameise auf einem schwarzen Stein in tiefschwarzer Nacht. Doch Gott sieht sie. Finde ich, ist ein wunderschönes Sprichwort. Schwarze Ameise auf schwarzem Stein in schwarzer Nacht. Also nach dem Motto, kein Mensch nimmt es wahr, aber Gott sieht sie. Genauso ist das mit Schuld. Schuld, die wir vielleicht nicht erkennen, die wir vor anderen verborgen halten können. Gott sieht sie. Und irgendwann holt diese Schuld dich und mich ein. Manchen folgen die Sünden nach. Sie kommen erst nach und nach ans Tageslicht. In Sprüche 6, die Verse 27 bis 28, finden wir das mit einem Bild auf den Punkt gebracht. Kann auch jemand ein Feuer unterm Gewand tragen, ohne dass die Kleider brennen? Oder könnte jemand auf Kohlen gehen, ohne dass seine Füße verbrannt würden? So geht es auch dem, der zu seines nächsten Frau geht. Keiner bleibt ungestraft, der sie berührt. Hier ist von sexuellen Sünden die Rede. Sünden, die im Verborgenen geschehen, die im Herzen drin sind, irgendwann kommen sie raus, Timotheus. Und deshalb achte drauf, sei sensibel für Schuld. Bei dir und auch im Leben der anderen. Ja, und ich finde, das ist ein ganz bedeutsames Kriterium. Das heißt, wenn hier eine Person in der Gemeinde unterwegs ist und da kommen immer schlüpfrige Bemerkungen, immer schlüpfrige Witze, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da viel Schlüpfrigkeit im Herzen ist, hoch. Oder bei dem anderen, da kommen immer böse Ausdrücke. Ja. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da viel böse Ausdrücke im Herzen sind, hoch. Ein anderer ist immer von Streit umgeben. Ja. Irgendwie, wenn der mit Menschen zusammen ist oder die, dann tun sich Zwistigkeiten auf. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da viel Zwist im Herzen ist, hoch. Was drin ist, kommt raus. Das ist das Prinzip. Bei anderen sind es viele gute Werke, in deren Nähe möchte man sich aufhalten, weil da so viel Gutes zu finden ist. Ja, und das ist die Linie, die Paulus dem Timotheus hier mitgibt. Achte auf die Leute. Sowohl gute als auch böse Taten sind offenbar. Einige gleich. Und bei den anderen merken wir erst nach und nach. Deshalb, Timotheus, schärfe deinen Blick. Ich möchte mit einem kurzen Beispiel enden, das ich auch sehr treffend finde. Ich habe das mal in einer Vorlesung gehört. Jemand sagte, mit unserem Herz ist das wie mit einem Glas Wasser. Wenn ich ein Glas nehme und das mit Wasser fülle, so wie ich es hier gemacht habe, ich habe das gemacht, falls ich husten muss. Ja, wenn ich dieses Glas mit Wasser jetzt nehme und meine Hand drauf mache, ich tue das jetzt nicht, meine Hand drauf machte, und jetzt würde ich das Glas Wasser schütteln. Was käme raus? Cola? Käme Sand raus? Fiel da vielleicht ein Fahrrad raus? Natürlich nicht, so ein Gedanke ist doof. Es käme Wasser raus. Warum? Ganz einfach, weil Wasser drin ist. Wenn ich schüttel, kommt nur raus, was drin ist. Was nicht drin ist, kommt nicht raus. Leute, so ist das mit deinem und meinem Herzen. Wenn wir in Zwistigkeiten kommen, in schwierige Lebenssituationen, dann wird unser Leben geschüttelt. Aber dann kommt auch raus, was drin ist. Und das macht so spannend. Deshalb, wenn man mit manchen Leuten aneinander gerät, man denkt ja, boah, was haut denn der jetzt für Worte raus? Nicht erschrecken, Die Worte sind nicht schlimm. Es kommt nur raus, was aus dem Herzen, was in dem Herzen drin ist. Andere werden vollkommen ungehalten und beleidigend. Auch hier will ich sagen, es kommt nur raus, was drin ist. Wenn ich das Glas nehme und schüttel, kommt nichts anderes raus. Das Gleiche gibt Paulus dem Timotheus mit. Achte auf die Menschen. Manchmal kommt sofort raus, was drin ist. Manchmal nach und nach. Sowohl Böses als auch Gutes. Sei sensibel für Schuld in deinem Herzen und in dem Herzen der anderen. Wenn dir Menschen anbefohlen sind, Timotheus, dann achte auf sowas und lass dich lenken davon. Aber wenn wir diesen Text lesen, dann ruft es uns natürlich aus, auf die Frage zu beantworten, was kommt aus meinem Herzen raus, wenn mir etwas nicht passt? Wenn es schwierig wird, wenn der andere schuldig wird an mir, was kommt raus? Ich kann es dir genau sagen, was drin ist, das kommt raus. Und wenn du nicht zufrieden bist mit dem, was bei dir rauskommt, dann achte drauf, was drin ist. Wenn du das vertiefen möchtest, empfehle ich dir, Markus 7 zu lesen, ein ganzes Kapitel, in dem Jesus über dieses Prinzip spricht. Tipps für geistliche Leiter, die Paulus dem Timotheus mitgibt. Übernehme Verantwortung. Gott wird dich fragen. Du wirst ihm Antwort geben müssen. Sei dir darüber im Klaren. Pack es dennoch an, es ist ein Privileg. Achte auf dich selbst, dass du dich nicht vernachlässigst. Sei sensibel für Schuld. Für Schuld, die aus deinem Herzen kommt. Für Schuld, die aus dem Herzen der anderen kommt. Das macht etwas mit der Gemeinde, Timotheus, der du vorstehst. Das darf nicht eine Frage der Beliebigkeit sein. Diese Predigt ist nicht umfassend, aber drei gute Ratschläge, die Paulus dem Timotheus gibt und damit auch uns. Und ich will dir und mir Mut machen, sie mitzunehmen und zu beherzigen. Amen.